Normalerweise in der Welt haben wir Ziele. Und normalerweise wollen wir die auch erreichen. Und wir wollen höher steigen. Wir wollen mehr bekommen und wir wollen dafür auch etwas wiederbekommen. Anerkennung, Macht, finanziellen Wohlstand, all diese wunderbaren Dinge. Jetzt kann es aber passieren, dass uns, auch gerade in der Gemeinde, bei so viel Streben nach Höherem etwas auf der Strecke bleibt. Und so ging es auch der Gemeinde in Philippi, an die Paulus einen Brief geschrieben hat. Und die Philipper, die hatten ein oder vielleicht auch mehrere Probleme bekommen, und zwar mit Stolz und Lieblosigkeit. Weil das kann ganz schnell die andere Seite der Medaille sein, von Streben nach mehr, weil wir dann manchmal sehr egozentrisch unterwegs schauen, sehr auf uns schauen, dass wir mehr bekommen, dass wir gut dastehen und den anderen dann nicht mehr so sehen und schon gar nicht den anderen höher schätzen als uns selbst. Das ist die Situation. Und Paulus antwortet darauf den Philippern und führt sie sozusagen zur Umkehr. Wie macht er das? Wie macht er das? Das wollen wir uns anschauen. Dazu habe ich diesen Text mitgebracht, den wir im Philipperbrief Kapitel 2 finden, Verse 5 bis 11. Und ich schicke schon mal vorweg und ich liebe das an Paulus. Er ist nicht, der den Zeigefinger erhebt und sagt, das darfst du aber nicht. Ja, lass das mal sein. Lies mal deine Bibel. Nein, so agiert und argumentiert Paulus nicht, sondern Paulus führt uns zurück zu dem, der die allerhöchste Position hatte und der diese Position freiwillig verlassen hat und in die Niederung der Dunkelheit der Welt kam. Und diesen Jesus, und damit, diesen Jesus malt er uns vor Augen in diesem Text und das ist sein Mittel, um den Philippern auf Lieblosigkeit und Stolz in ihrem Herzen zu antworten. Wollen wir uns den Text anschauen? Amen. Also Philipper 2, Verse 5 bis 11. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor diesem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Man nennt diesen Text, und einige von euch kennen diesen Text sicherlich sehr gut, das ist der sogenannte Christushymnus. Das ist ein Loblied auf Jesus, ein Loblied auf Jesus. Und es lohnt sich hier wirklich in diesem Text einige Punkte genau zu beleuchten. Das wollen wir jetzt tun, weil hier wird etwas Großes beschrieben in einer Knappheit und in einer Kürze, die einem fast den Atem nimmt, wo man fast sehr leicht über die Größe hinweglesen kann, die uns hier dieser Text tatsächlich bietet. Und darum wollen wir einige Spots auf einige gewisse Punkte heute Morgen hier setzen. Es lohnt sich, diese Perlen, wirklich diese Perlen, Jesus-Perlen, sich anzuschauen. Paulus schreibt hier im ersten Vers, also im Vers 5, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Und dann malt er ja die Stationen Jesu, also Jesu Gottheit, Jesu Menschwerdung, Jesu Erniedrigung, Jesu Erhöhung vor Augen. Und er malt, indem er uns diesen Jesus vor Augen malt, könnte man meinen, das sei so etwas wie ein Vorbild. Nun fragst du, ist da dran was falsch, dass Jesus unser Vorbild ist? Ganz und gar nicht. Wer sonst? Wer sollte außer Jesus unser Vorbild sein? Nur, ein Problem gibt es mit Vorbildern. Gerade je größer unsere Vorbilder sind, je höher, je reiner, je heiliger, je unbefleckter, desto kleiner fühlst du dich und denkst so, oh, so wie der, das schaffe ich nie. Das geht gar nicht. Und du fühlst quasi mehr diesen Abstand zwischen dir und deinem Vorbild, als dass es dich dahin zieht. Darum reicht es nicht, mit Vorbildern zu arbeiten. Darum reicht es nicht, wenn Gott uns einfach sich vor uns stellt sozusagen und zeigt, wie Jesus gut war und wie er groß war und wie er nichts verkehrt gemacht hat und wie er total sündlos sein Leben gelebt hat. Das ist alles richtig und das ist alles gut. Aber das wäre quasi so, als ob jemand zu dir sagen würde, halte mal die 10 Gebote, dann ist schon alles gut. Da wirst du keine 3 Minuten mit klarkommen. Dann hast du schon gesündigt und hast schon 1 der Gebote übertreten. Ich sag's dir, in deinen Gedanken fängt es an. Nein, nein, das geht also so nicht. Es geht nicht, dass uns etwas vor die Augen gemalt wird, dass uns etwas vor uns gestellt wird und gesagt wird, dem strebt mal nach. Sondern wir brauchen diesen, der uns erlöst hat. Wir brauchen diesen, der das Ideal ist, der das Gesetz 100%ig erfüllt hat. Diesen brauchen wir in uns. Und nur aufgrund dessen, dass dieser Jesus in uns ist, in dir ist, kann da heraus ein Segen fließen, kann da heraus neue Liebe erwachsen, kann da heraus eine Herrlichkeit, gerade an dem Ort, wo du bist, entstehen, die eine Ähnlichkeit, eine erste leichte Ähnlichkeit mit der vollkommenen Himmelswelt hat. So schreibt er also, seid untereinander so gesinnt, was ja erstmal ein bisschen wie Appell andeutet, aber dann ist es wichtig, er schreibt dann, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Das ist das Entscheidende an diesem Vers. In Christus Jesus. Du bist, wenn du Christ bist, in Christus Jesus. Und Christus Jesus, wenn du Christ bist, ist in dir. Und das ist ganz wichtig bei all dem, was wir jetzt hören. Weil nur da heraus, aus diesem Bewusstsein, aus dieser neuen Identität, die du in Christus gewonnen hast und bekommen hast, kann eine Gesinnung fließen, hier wird von der Gesinnung Jesu gesprochen, die ihm gleich ist. Aber nicht, weil du ihm nachjagst, nicht, weil du es versuchst zu tun, sondern weil er in dir ist. Und wie diese Gesinnung aussehen kann, das sehen wir in den folgenden Versen. Paulus schreibt, er, Jesus, war Gott gleich, also in der Einheit des Vaters, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich. Also, was lesen wir hier als erstes? Jesus war Gott gleich. Jesus war am Anfang. Jesus, bevor er auf die Erde kam, war Gott gleich. Und diese Gleichheit mit Gott hielt er nicht fest, sondern er entäußerte sich dieser Gleichheit mit Gott, um auf die Erde zu kommen. Was heißt das? Er entäußerte sich, er entleerte sich, er gab etwas preis, er ließ los. Ja, was denn? Er ließ los, Gott gleich zu sein. Er ließ los, diese himmlische Welt. Er ließ los diesen Platz im Himmel, der von Schönheit eine Schönheit hat, die unbeschreiblich ist. Er ließ los die Reinheit im Himmel, ließ er los. Und in was kam er rein? Er kam in die irdische Welt hinein. Er ließ die himmlische Welt los und kam in die irdische Welt hinein. Was fand er? Dunkelheit, Sünde, Krankheit, Armut, Schuld. Da ging er hinein, freiwillig, und ließ das Größte, was er hatte, los, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich. Von was entäußerte er sich noch? Er war, als er bei Gott war und Gott gleich war, hatte er also auch Macht. Er ließ auch seine Macht los. Er war der Mitschöpfer, er war der Mitregent. Und er ließ seine Macht los. Als er auf die Erde kam in seinem irdischen Leben, hatte er nicht mehr diese Macht. Er ließ die Macht los, das sagt der Text tatsächlich. Manche denken manchmal, ach, der kam mit der Macht des Himmels hier auf der Erde. Das ist nicht wahr. Er wurde gleich einem Sklaven. Er wurde dem Menschen gleich und er ließ seine Macht los. Er entleerte sich von dieser Macht. Und von was entäußerte er sich noch? Von seiner Allwissenheit, von seiner Allmacht und von seiner Allwissenheit. Jesus, als er auf der Erde war, wusste nicht mehr alles. Wenn er etwas wissen wollte, musste er fragen, wen? Gott, den Vater, musste er fragen, wenn er etwas wissen wollte. Was er tun sollte, musste er Gott fragen und bei ihm erbitten, damit es geschieht. Er entäußerte sich, er wurde ganz leer und begab sich in ein kleines, begrenztes Menschenleben. So wie unser eins ein kleines, begrenztes Menschenleben ist, da hinein begab sich der König der Könige, begab sich Jesus. Und Paulus sagt, seid untereinander so gesinnt. Wie gesinnt? Im Sinne von loslassen. Weil dieser Jesus, der alles losgelassen hat, in dir lebt, darum kannst auch du Dinge loslassen, die Gott dir in die Hand gegeben hat. Darum kannst auch du von Machtpositionen, von Karrierestreben, von Ehrgeiz im übertriebenen Maße, spreche ich hier von diesen Dingen, kannst du loslassen. Du kannst loslassen von Forderungen anderen gegenüber. Du kannst loslassen von Machthabereien und Spielchen anderen gegenüber. Und du kannst auch loslassen, immer Recht haben zu wollen und zu müssen. nicht aus dir heraus, sondern weil der, der alles losgelassen hat in dir, dir die Fähigkeit dazu geschenkt hat. Gehen wir weiter. Was passierte noch? Er, Jesus, erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Er erniedrigte sich, weil er ja vom Himmel kam, auf die Erde, erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod. Nicht nur im Tod, sondern von Anfang bis zum Ende, bis zum Tod. Das heißt, in diesem kurzen Satz wird hier tatsächlich mit einem prägnanten Wort sein ganzes Leben beschrieben. Vom Eingang in die irdische Welt bis zum Tod am Kreuz war er wie? Gehorsam. Gehorsam. Sein ganzes Leben lang war er gehorsam. Was bedeutet dann Gehorsam? Wenn wir dieses Wort hören, mag es sein, dass der eine oder die andere etwas allergisch darauf reagiert. Gehorsam Gott gegenüber zu sein. Gehorsam dem Wort gegenüber zu sein. Was bedeutet Gehorsam? In dem Wort Gehorsam, da hören wir etwas. Das heißt, es kommt von gehorchen. Und in dem Wort gehorchen ist das Wort hören drin. Wenn wir von Gehorsam sprechen, geht es nicht um eine Pflichterfüllung in erster Linie, die dich einengt und dich zwingt. Sondern wenn wir von Gehorsam sprechen, wenn Gott von Gehorsam spricht, dann meint er, dass wir auf ihn hören, dass wir Hörende sind. Das ist seine Gesinnung. Weil auch Jesus, bevor er etwas getan hat, auf Gott gehört hat. Jesus hat auf Gott, seinen Vater, gehört. Zum Beispiel, als er seine 12 Jünger berufen wollte. Da ist er nicht mit menschlicher Weisheit hingegangen und hat gesagt, ah ja, der könnte passen, der hat die und die Fähigkeiten. Ah, mit dem komme ich sehr gut klar, den nehme ich mal in mein Team rein, der macht, was ich sage. Sondern was hat Jesus getan? Jesus ging auf den Berg und hat gebetet und gefragt und gehört, wer sind die Menschen, mit denen ich mich umgeben soll, mit denen ich in enger Gemeinschaft leben soll? Wer sind diese Menschen? Nicht nach eigenem Gustus, sondern er hat Gott danach gefragt. Ja, wie lange hat er denn eigentlich gehört? War das 10 Minuten oder was? Nein. Die ganze Nacht hat er sich Zeit genommen, um auf Gott, seinem Vater, zu hören, mit welchen Menschen er sich umgeben soll. Jesus war ein Gehorchender. Weil er ein Gehorchender war und in dieser Gesinnung in dir lebt, kannst auch du auf Gott hören, kannst du Gott hören. Als erstes überhaupt hören, weil er spricht zu dir, sei dir gewiss. Er ist ein lebendiger Gott, der zu dir spricht und du hörst ihn. Und du kannst, weil Jesus in dir lebt, auch auf ihn hören und ihn verstehen und ihm dann nachfolgen und dann in Jesu Gesinnung die Dinge tun, die er möchte, die getan werden sollen. Lass dich nicht mit Aufgaben zuschütten von Menschen um dich herum, mit Anforderungen, die an dich gestellt werden, wo andere meinen, dass du die erfüllen musst, sondern geh damit zu Gott und horche, welches sind die Aufgaben, die du tatsächlich in seiner Kraft erfüllen sollst. Das ist etwas ganz anderes, eine ganz andere Qualität von Leben. Ja, und es ruft dich dann vielleicht aufs Wasser. Und es ruft dich in Gegenden und Bereiche hinein, wo du denkst, habe ich dich wirklich richtig verstanden? Wie soll das denn gehen? Dann guckst du wieder an dir runter und sagst, ich habe nicht die Fähigkeiten, ich habe nicht die Zeit, ich habe nicht das Geld, ich habe nicht die Qualifikation. Achtung! Reagiere nicht menschlich, sondern wenn Gott es zu dir gesagt hat, wenn er dich beruft, dann kannst du auf dem Wasser gehen, in dem Bereich deines Lebens, wo er dich hineinruft. Weil er die Fähigkeit dazu in dich gelegt hat. Weil er selbst in dir existiert. Gehorsam. Du fragst dich, wo ist mein Platz? Wo ist mein Platz im Leben? Ist dein Platz, wo du gerade bist? Sollst du deinen Platz verlassen und woanders hingehen? Oder sollst du vielleicht noch nicht weitergehen und noch warten? Alles ist möglich. Und das kann manchmal gegen deine menschliche Beurteilung gehen. Vielleicht brennt es dir unter den Nägeln, für Gottes Reich tätig zu sein, und Gott sagt, stopp, noch nicht. Warte noch, geh noch in meine Schule, lass dich noch zurüsten und geh noch durch diesen Sterbeprozess hindurch und dann gehe. Oder Gott spricht zu dir und sagt, geh dort und dorthin. Und in deinen Gedanken kommt das aber überhaupt eigentlich gar nicht vor und sagst, wieso? Das ist doch völlig klar, hier ist mein Platz. Immer und ewig, hier bleibe ich. Du hast es vielleicht gar nicht in Erwägung gezogen bisher, dich verändern zu lassen, dich woanders hinführen zu lassen. Aber wenn Gott führt und du seine Führung zulässt, für ihn verfügbar wirst, dann kann das auch bedeuten, dass Gott dich an einen anderen Platz führen kann. Kannst du das hören? Kannst du das zulassen? Diese Offenheit, wirklich Gott zu hören und zu vertrauen. Das ist diese Gesinnung, diese Gehorsamsgesinnung von Jesus, die er uns gezeigt hat und die er in dir lebt und dich dazu befähigt. Im Vers 9 spricht Gott davon, darum, weil er so gehorsam war, weil er sich erniedrigt hat. Und jetzt kommt sozusagen das Happy End. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Er blieb nicht in der Erniedrigung stecken, sondern durch das Kreuz, wo eine zweite Erniedrigung sozusagen stattfand. Die erste Erniedrigung war ja vom Himmel auf die Erde, das reichte noch nicht. Und die zweite Erniedrigung war am Kreuz. So tief. Weil er sich so tief zu dir und mir gebeugt hat, in deine größte Schuld, in deine größte Finsternis, in deine größte Katastrophe, in deine größte Schmach, in deine größte Trauer, in deine größte Herausforderung, hat er sich zu dir gebeugt. Er ist einer, der geht ganz tief, um dich zu heben. Weil auch er aus der Tiefe heraus, aus dem Tod am Kreuz erhöht worden ist und den Namen bekommen hat, über alle Namen. Namen ist in der Bibel nicht einfach ein Etikett, ist nicht einfach ein Schild, wo ein Name draufsteht, sondern biblisch gesehen bedeutet Name das Wesen des Menschen. Das Wesen drückt der Name aus. Und kein Name ist höher als Jesu Name. Wenn irgendetwas da ist, sei es Krebs, sei es eine andere Krankheit, die einen Namen hat, dann weißt du, sein Name steht über diesem Namen. Sein Name steht über diesem Namen von Krebs, von Krankheit, von Armut, von whatever. Er steht da drüber. Er ist der Name über allen Namen und hat den Sieg errungen über alle Dunkelheit, über alle Finsternis, über den Tod, über Sünde und über Schuld. Alles. Er wurde erhöht. Und Was bedeutet das wiederum für unsere Gesinnung, dass wir, weil wir in Christus sind, auch diese Gesinnung haben können? Schaut euch an, welches Ziel Jesus hatte. Sein Ziel war eins: nicht Macht streben, nicht Positionen erreichen, nicht reich werden, sondern das einzige Ziel, was Jesus verfolgt hat, war: Vater, lass mich dich groß machen. Vater, lass mich dich verherrlichen. Das war das Lebensziel von Jesus, den Vater groß zu machen, den Vater bekannt zu machen, dem Vater der Menschheit zu zeigen, wie der Gott der Vater ist. Weil wenn du Jesus anschaust, dann siehst du Gott den Vater. So wie Jesus ist, so ist Gott der Vater. Was sind unsere Ziele? In allen Bereichen deines Lebens, bist du verfügbar für Gott? Lässt du seine Herrschaft in dir und deinen Lebensumständen und deinen Lebensbereichen aufrichten? Seine Herrschaft, damit er groß gemacht wird. Warum? Das schreibt uns Paulus hier auch. Damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr. Damit jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr. Und alle Knie sich beugen. Ja, was bedarf es aber dazu, damit jeder das ausrufen kann, dass Jesus ist der Herr? Er braucht deine und meine Verfügbarkeit. Er braucht deine und meine Hände. Er braucht deinen und meinen Mund. Er braucht unser Leben, das von ihm geschenkte Leben. Sind wir verfügbar? Lassen wir das zu? Alle von uns sind irgendwann mal zu Christus gekommen und sind Christ geworden. Ich gehe davon aus, dass, also ich weiß es nicht für alle, aber die meisten von uns. Und wir hatten vorher ein anderes Leben ohne Christus. Und dieses andere Leben, dieses alte Leben, das hat dich ganz schön geprägt. Mehr oder weniger gut oder schlecht. Und jetzt geht es darum, diese neue Prägung, diese Jesu-Gesinnung in dir Gestalt annehmen zu lassen. Und da er es ist, der die Fähigkeit hat, der den Wunsch hat, der den Willen hat, die Kraft und die Stärke, das in dir und mir zu vollbringen, ist es was? Es ist stressfrei, es ist einfach, es ist ohne Angst, es ist ohne Anstrengung. Es ist, Christsein ist mühelos. Wenn du dich anstrengst, dann bist du auf den Holzweg. Dann meinst du, du musst es tun. Das ist aber Gesetz und nicht Gnade. Gnade, wir sind in dem Raum der Gnade, wo alles geschaffen ist, wo er es ist, der es vollbracht hat. Er hat gerecht gehandelt, darum bist du gerecht, nicht weil du gerecht handelst. Du handelst mich ungerecht, genau wie ich. Aber Entspannung ist es, wenn du weißt, der alles vollbracht hat, der alle Gesetze erfüllt hat, der ein total sündloses Leben geführt hat, der die Liebe pur ist, in dir lebt, und zwar gerade jetzt. Und dann kannst du entspannt auf deinem Stuhl sitzen und sagen, Amen, danke dafür. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich lasse das zu. Ich lasse das zu. Und ich lasse mich, Jesus, von dir mit deiner Gesinnung prägen. Ich lasse das nur zu. Du kannst Mauern aufbauen und du kannst dich entziehen, aber du kannst es auch zulassen. Und alles, was Jesus will, ist einfach nur zugelassen zu werden von dir. in deinen Gedanken, in deinem Herzen, in deinem Denken. Lass es zu. Und sei für ihn verfügbar, damit die Welt es hört, damit die Welt es an dir sieht, die Menschen um dich herum es sehen, Christus sehen. Das ist auch unser Lebensziel und Auftrag, damit jeder Mund bekennen kann, damit jeder Mund es bekennen kann auf der Welt, muss jedes Ohr es erstmal gehört haben. Ja, und wenn wir uns von ihm prägen lassen und von ihm senden lassen, von ihm ausrüsten lassen, ihn durch uns hindurchfließen lassen, dass es leicht wird, dass du Jesus vor anderen Menschen bekennst, dass es leicht ist, dass du dich eins machst mit ihm und Heilung fließen lässt, nicht Heilung wirkst, sondern fließen lässt, dann, wenn die Ohren der Menschen es hören, dann kann der Mund der Menschen bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und das ehrt Gott. Und da gibt es keine Konkurrenz zwischen Gott Vater und dem Sohn. Weil Gott hat es selbst so eingesetzt, wenn du den Sohn ehrst, wenn du deine Knie vor dem Sohn beugst, dann bekommt Gott, der Vater, die Ehre. Das hat er selbst so eingesetzt. Das sind nicht zwei Götter, sondern es ist Gottes Wille, Jesus anzubeten. Da gibt es keine Konkurrenz, also keine Angst vor irgendwie falsch. Oh, Gott ist nicht so wie wir, ja? Der kriegt mehr Aufmerksamkeit als ich. Ah? Nee. Wenn du Jesus die Ehre gibst, dann wird Gott, der Vater, im Himmel gehört. Amen.